Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Elgar Speer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Herzlich willkommen zu Folge Nummer 81 und das ist heute ein Special. Wir haben es schon mal gemacht, weil wir nun hier beide sehr große AC/DC-Fans sind, der Jan noch ein bisschen mehr als ich. Und haben uns gedacht, aber das ist damals gut angekommen bei euch und ich glaube auch, dieses könnte euch gefallen. Wir haben uns dazu durchgerungen zu machen, wir machen jetzt ein Guns N' Roses Special. Denn wir haben auch in den vergangenen Folgen immer wieder über sie gesprochen. Sie bieten wirklich Anlass zu jeder Menge Geschichten und wir haben viele rausgegraben und heute dreht sich alles hier um Axl, Slash und Co. Und da gibt es wirklich ganz viel Drama, es gibt ganz viele Skandale, es gibt ein paar Mythen, die wir aufklären werden. Und wir sprechen natürlich über die großen Stepstones. Ne? Wir sprechen über das erfolgreichste Debütalbum aller Zeiten bis heute. Damit ging es ja los 1987 mit Appetite for Destruction. Dann geht es um das wahrscheinlich beste Doppelalbum der Geschichte. Und die ewige Frage, ist es ein Doppelalbum oder nicht? Dann geht es um das schlechteste Album, glaube ich, der Rockgeschichte mit Chinese Democracy. Also sie haben wirklich alles abgeliefert und wir werden über alles reden heute in unserem Special.
Ist es im Prinzip eine Rock'n'Roll Soap Opera?
Sind sie eine einzige, eine wandelnde Rock'n'Roll Soap Opera?
Ich habe im Vorfeld heute Morgen mit einem Kaffee nochmal ein paar alte Interviews mir angeguckt, als sich Axl wieder an Slash angenähert hat von 2016, 2015, als er dann auch wieder auf Tour gegangen sind. Und wo ich da schon total lachen musste, ist, dass Axl damals schon gesagt hat, wie schade es ist, man arbeite ja an neuem Material und würde jetzt endlich an einem
Du willst dir nicht vorgreifen, weil
also, rausbringen.
Du hast gerade innerhalb eines Satzes meine beiden Teile für unsere Fuck Four heute zu Guns N' Roses schon mit erwähnt. Wir können auch mit der Fuck Four anfangen, aber das fände ich wirklich komisch.
Aber ich musste tatsächlich sehr lachen, weil wenn du dieses Interview anguckst und wie er da wirklich wie ein bester Seifenoperndarsteller, wie sehr es ihm in der Seele wehtut, dass man den Fans jetzt, obwohl man schon so lange wieder zusammensitzt, noch keine neue Musik präsentieren kann. Das macht doch ihn sehr traurig, aber es geht natürlich nicht ums Geld, sondern um Kunst.
Vielen Dank, Jan. Jetzt habe ich schon nach 2 Minuten dicken Hals und noch nicht mal was zu trinken.
So. Genau, ich habe zu trinken habe ich einfach mal Wodka mitgebracht, pur.
Boah.
Weil Slash, ich habe Slashs Biografie gelesen. Und auch er hat, glaube ich, wie viele andere Alkoholiker in L.A. zu seiner Hochzeit sich abends die Cocktails häufig auf Wodka-Basis einfach mit Eiswürfeln ans Bett gestellt, damit, wenn er nachts trinkt, er noch einen kalten Cocktail da stehen hat. Und deswegen gibt es jetzt einfach ein bisschen Smirnoff für uns beide in Andenken.
Selbstverständlich ohne Eis.
Ohne Eis, natürlich.
Wie sich das gehört beim Touch Too Much Podcast.
Genau.
Obwohl wir jetzt wissen, wo es steht. Igitt, ich hasse Wodka.
Tatsächlich. Tut mir leid, aber
das stimmt nicht. Du lügst. Du wusstest das vorher.
Ich kenne euch dafür, dass Slash den gerne getrunken hat.
Was habe ich für eine Wahl gehabt? Ja, also ich hasse Wodka und tatsächlich ist das auch was, wo ich, es gibt ja so Abende, wo du nicht aufpasst und dann trinkst du viele Cocktails und hast nicht genau geguckt, was da drin ist. Und ich habe, also anders. Wir sind ja jetzt beide über 30, du auch schon über 40. Ich wirklich sehr nah dran an der 40, so nah, wie man nur dran sein kann. Und wir merken ja, unser Körper kann Dinge nicht mehr, die er vor 10, 15 Jahren noch konnte. So, und es ist dieses, wo wir aber auch schon gesprochen haben, ne? Du merkst, dass du alt bist, wenn du morgens beim Aufstehen Geräusche wie beim Damentennis machst. So ist es bei mir. Aber, was ich tatsächlich schon immer konnte, wo mein Schwager noch gesagt hat, warte ab, bis du 30 bist. Und dann warte ab, bis du 35 bist. Und jetzt kommt, warte ab, bis du 40 bist. Ich habe so gut wie nie einen Kater. Ich kann mir wirklich alles auf eine Lampe gießen, was ich will. Und am nächsten Tag, ich schlafe auch immer nur 4 Stunden. Das zum Beispiel macht mein Körper, warum auch immer, weiß ich nicht. Wenn ich betrunken bin, schlafe ich 4 Stunden. Danach bin ich wach. Dann gehe ich auf eine Toilette und dann ist alles gut. So, ich habe so gut wie nie einen Kater. Ich war letztes Wochenende unterwegs, war am Schützenfest, war um 5 zu Hause, bin um 4 eingeschlafen bei der U-Bahn-Station und war froh, dass eine nette junge Dame mich geweckt hat und gesagt, hier, die Bahn ist da. Ich so, oh, danke. So. Ich hatte keinen Kater. Aber wenn ich zu viel Wodka trinke oder Wodka-basierte Cocktails, dann geht es mir wirklich schlecht den nächsten Tag. Das ist mit das Einzige, was mich wirklich rauskegelt. Und Jägermeister. Also von daher, vielen Dank dafür.
Bitte sehr, bitte.
Diese Folge
sehr.
Wird immer schlimmer.
Es tut mir leid. Vielleicht ist das auch die nächste Folge. Sind nach 4 Minuten dann komplett die Fakt vor schon durch.
Ja, ich habe meine Wenn morgen meine Sendung ausfällt, ihr wisst, wer schuld ist.
Lecker ist es nicht auf jeden Fall.
Bin ich aber froh, dass wir uns einig sind. Also ich würde aber vorschlagen, dass wir uns schon so ein bisschen zeitmäßig durch diese Folge durcharbeiten. Oder
das am Anfang, können wir gerne machen.
Am Anfang anfangen. Und das Witzige ist, ich würde gar nicht mal mit dem ersten Album anfangen, sondern es gab die erste Tour von Guns N' Roses, gab es schon 2 Jahre vor ihrem Debütalbum, nämlich 1985. Ist in die Geschichte eingegangen als die sogenannte Hell-Tour. Und dass die Jungs überhaupt noch was geworden sind, ist eigentlich ein Riesenwunder. Denn sie sind am Anfang gleich mal mit ihrem Oldsmobile, mit dem sie gefahren sind, liegen geblieben und mussten 40 Stunden zum nächsten Gig trampen. Und konnten auch nur, deshalb die ganzen Instrumente nicht mitnehmen. Nur ihre Gitarren mussten sich den Rest leihen. Haben dann mit gepumpten Verstärkern und gepumpten Drums gespielt. Und für den Rückweg haben sie dann Steven Adlers alten Toyota Celica sich bringen lassen. Und da ist ihnen dann mitten auf der Kreuzung ein Typ mit knapp unter 100 km/h voll in die Karre reingebrettert. Und das hätte es schon sein können mit Guns N' Roses, bevor es überhaupt angefangen hat. Locker, weil knapp 100 km/h, wenn dir damit einer in die Seite ballert, dann ist es das eigentlich gewesen. Und wie durch ein Wunder sind alle unverletzt geblieben, außer Steven Adler, der gefahren ist, der hat einen gebrochenen Knöchel. Aber das war's. Also es hätte quasi 1985 schon mit Guns N' Roses zu Ende sein können, bevor es überhaupt losgegangen ist.
Ich habe vorhin noch ein paar Interviews mit Slash mir angeguckt. Der hat gesagt, das fand ich ganz amüsant, weil ich das nicht wusste. Ist tatsächlich völliger, wie sagt man, unnützes Wissen. Er hat mit Bass angefangen. Er hat mit Steven, glaube ich, eine Band gegründet, bevor die zusammengetan, dass er so eine Kollaboration, ne?
So ähnlich, ja.
Da haben die einfach gesagt, komm, lass eine Band machen. Und er konnte halt Gitarre spielen, aber ihm hat ein Bassist gefehlt. Und dann hat er gesagt, komm, mach ich das. Hat er dann zum Glück sein lassen.
Ja.
Hat damit angefangen. Und was ich Wahnsinn finde, was ich in diesem einen Interview mit Slash gehört habe, Welcome to the Jungle, ne? Mhm. Den Song haben die in 3 Stunden eingespielt. Sie hatten noch 3 Stunden Studiozeit. Und ich frage mich, also wir wollen nicht jetzt zu viel nach hinten springen, aber wenn ich sozusagen einen so geilen Song in 3 Stunden einspiele und ich weiß, vielleicht tut uns Zeitdruck gut, um einen guten Song einzuspielen.
Du willst jetzt schon wieder Salz in die Wunde streuen, richtig?
Dann frage ich mich doch, warum ich dieses Arbeitstempo irgendwann komplett ins Gegenteil verkehre. Und also weißt du,
was passiert ja oft?
Never change a winning team. Also wenn das funktioniert hat und ich so ein geiles Album offenbar unter Zeitdruck zustande kriege und so geile Songs in Kürze der Zeit schreibe, warum lasse ich mir dann
15
oder 14 Jahre Zeit?
Ich kann es dir sagen. Es gibt ein Wort, das das erklärt, und dieses Wort heißt Druck. Dieses Wort heißt Druck. Am Anfang hatten die keinen. Denen war doch alles scheißegal. Die waren völlig durch, die waren völlig voll, die waren völlig auf Droge, was auch immer. 1987, niemand hat irgendwas Großes erwartet. Aber du sprichst ja, ich denke, du sprichst auf Chinese Democracy an.
Könnte sein.
Da sprechen wir später nochmal drüber. Da war ja der Druck riesig. Aber warum, das klären wir später. Und sprechen jetzt über das Debütalbum 1987, Appetite for Destruction. Es ist bis heute das erfolgreichste Debütalbum aller Zeiten. Nicht nur im Rock'n'Roll, aller Zeiten mit Downloads an die 40 Millionen Mal insgesamt verkauft. Das ist Rekord. Und dabei gab es auch da schon richtig viele Stolpersteine. Das Ganze ging über Geffen Records und die wollten eigentlich, dass KISS-Frontmann Paul Stanley die Jungs produziert. Und die haben aber gesagt, die Version von den ganzen Roses, die du uns hier drauf packst, das sind wir gar nicht. Bitte verschwinde ganz schnell. Das machen wir auf gar keinen Fall. Bevor wir mit dem zusammenarbeiten, streichen wir lieber den Albumauftrag. Deshalb hat das nicht geklappt. Und diese Scheibe hat sich am Anfang absolut, das weiß auch kaum einer, absolut mies verkauft. Nur 200.000 Einheiten, viele Wochen nach dem Release. Geffen hat sogar aufgehört, dieses Album zu bewerben. Die haben das Album aus der Werbung genommen und wollten die Jungs zwingen, ganz schnell einen Nachfolger aufzunehmen, weil sie gesagt haben, ey, Appetite for Destruction ist tot. Funktioniert nicht. Und dann haben sie 1 Jahr nach Veröffentlichung, haben sie plötzlich nochmal einen Song re-released. Und der hat sie durchgezogen, Nummer 1 in den Charts, und dann ist dieses Album durch die Decke geballert. Also auch da hätte es schon ganz viele Ecken geben können, wo es mit Guns N' Roses eigentlich schon vorbei gewesen wäre fast.
Was da auch ein Wahnsinn ist, das habe ich vorhin auch in diesem Slash-Interview gesehen, das fand ich wirklich zum Kopfschütteln. Die wollten eigentlich, hat Slash gesagt, war mal ihre Idee, John Myrt Lang, den Produzenten von AC/DC, von Highway to Hell und Back in Black für das erste Album zu kriegen. Dann ist ihnen aufgefallen, wird finanziell ein bisschen schwierig, das können wir uns nicht leisten.
Möchte wohl teuer werden.
Und dann hat sich Paul Stanley so wie Slash selber sagt, dazu herabgelassen, irgendwie in so ein völlig abgefucktes Viertel nach L.A. zu fahren, da reinzukommen in dieses Studio. Und der hat denen aber dann wohl nur gesagt, irgendwie, sie sollen die Drums ein bisschen anders machen. Und dann haben sie sofort gesagt, machen wir nicht.
Genau. Ja.
Also wo du aber auch denkst, irgendwie, okay, also es ist schon irgendwie
krasses Mindset. Du musst dir überlegen, das war 1987, der Paul Stanley, da genau. War ein Kiss, Bombe, riesengroß. Genau,
meinte Slash auch, total geil, dass er gekommen ist, aber dann wollte der unsere Drums verstellen. Nö, das machen wir nicht. Ja. Also Wahnsinn, wie man irgendwie, ich meine, der Erfolg gibt ihnen ja am Ende recht.
Ja, aber das, also das sind diese Rockstar-dicken Eier, ne? Da kann man ja sagen, was man will, die haben sie nun mal.
Gut, jetzt muss man nur immer fragen, das ist ja wie diese Geschichte von dem Opa, der 100 Jahre geraucht hat und nicht an Krebs gestorben ist. Wie viele Bands stellvertretend, die sich so benehmen, haben es nicht geschafft, von denen nie jemand spricht.
Ja gut.
Das ist halt one in a million.
Aber ich finde sowas gut. Ich finde solche Entscheidungen, die so Eier haben, finde ich geil. Also zum Beispiel wie ja auch Dave Grohl, nach dem Aus von Nirvana hat er für eine Folge Saturday Night Live mal bei Tom Petty und den Heartbreakers als Drummer ausgeholfen. Und Tom Petty hat gesagt, pass auf, ich will dich sofort vom Flag weg als festen Drummer für meine Band. Damit wärst du direkt wieder aufgehoben gewesen. Er hat gesagt, nee, ich habe da schon was im Kopf. Ein anderes Projekt, das würde ich gerne machen. Von daher danke, aber nein, danke. Die Eier musst du auch erstmal haben, ne? Du bist gerade, dein bester Kumpel quasi ist gestorben, deine Band ist im Arsch. Du weißt nicht, wie es weitergeht, aber eigentlich hast du eine Idee und du glaubst so sehr an diese Idee, dass du einem Wahnsinns-Superstar wie Tom Petty Mitte der 90er absagst, weil du sagst, ich will da was machen, das sind die Foo Fighters. Und das geht so durch die Decke, das finde ich schon geil. So, aber wir gehen zurück zu Guns N' Roses. Die Appetite for Destruction ist dann wirklich erfolgreich geworden, die Jungs wurden bekannt. Und dann war ja die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und wenn man bekannt wird und vielleicht sogar ein paar Eier gezeigt hat, dann ist so jemand wie Axl Rose auch jemand, der sagt, pass auf, wir bringen 4 Alben gleichzeitig raus. Jetzt. So. Da habt ihr's. Und das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Sondern es sind dann nur 2 geworden. Aber ja. Das nur durchaus in Anführungsstrichen.
Ja, auch da haben wir es schon mal angerissen. Also ich habe sie noch mal dabei. Da muss man ja auch mal sagen, ne? Also Guns N' Roses Use Your Illusion hat 16 Songs, also 14 Songs. Heute hast du 10, manchmal 8 Songs auf einem Album. Also da ist dann ja.
Es hätte durchaus für 3, 4 gereicht, sagst du.
Genau, also kann man schon davon sprechen. Und wieder mal stellt sich bei mir die Frage, die Gretchenfrage der Rockgeschichte: Welches findest du besser, 1 oder 2?
Ich wusste ja, dass du mir.
Weiß man eigentlich, welches besser verkauft wurde?
Das kann man bestimmt rausfinden. Ich weiß es ja aber nicht aus dem Kopf.
Schade, das müssen wir auf jeden Fall nochmal rausfinden.
Ich weiß, wir haben darüber schon mal gesprochen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, weil ich bin bei Teil 2. Weil da sind einfach mehr geile Songs, die ich super finde. Civil War ist drauf, Knockin' on Heaven's Doors drauf, You Could Be Mine ist drauf und Estrange ist drauf. Und ich weiß sogar noch, was du gesagt hast. Du bist bei Teil 1, weil du es durchhörbarer findest.
Ich finde Teil 1 besser, weil es straight auf die Fresse ist. Aber ich finde, es ist wie ein guter Wein. Also umso älter ich werde, fällt mir auf, dass ich das zweite besser finde, weil es halt mehr Tiefen hat. Also mehr Spielereien, mehr. Also es ist eben nicht so ein klassisches, straightes Rock'n'Roll-Album. Gut, auf 1 ist auf November Rain, was jetzt auch nicht der klassische 3-Minuten-Rock'n'Roll-Song ist. Aber
richtig.
Der Rest ist doch deutlich straight auf die Fresse. Und da würde ich beim ersten sein. Aber ich merke, dass ich halt genau, also dieser klassische, geile, dieser epische, was ja Guns N' Roses am Ende auch von anderen Rockbands der Zeit so ein bisschen abhebt, finde ich dieses, dass sie eben nicht nur auf die Fresse können, sondern dann ist mitten in diesem Wahnsinn ein Klaviersong über 9 Minuten oder was weiß ich, dass ich das halt irgendwie dann geil finde. Und wir haben ihn ja schon auf unserer Liste, Estranged ist für mich so, dass
die
Quintessenz von Guns N' Roses, wenn du alle Stärken von Guns N' Roses in einen Song tun müsstest und sagen müsstest, komm ey, ich habe jetzt nur einen Song, um dich zu überzeugen. Ich weiß, die NASA hat irgend so eine Rakete weggeschickt, wo sie irgendwie 3 Songs auch mit drauf haben. Ich glaube, Chuck Berry ist einer. Und so. Wenn du sagen würdest, ey, wir schicken den Aliens einen Song, um ihnen Guns N' Roses zu erklären, dann würdest du den Estrange
100
schicken, glaube ich, so.
Bin ich also dabei. Wusstest du, dass ganz viele von diesen Songs, die auf Use Your Illusion gelandet sind, schon 1986 geschrieben worden sind, im Vorfeld zu Appetite for Destruction? You Could Be Mine zum Beispiel, haben sie schon damals geschrieben, auch November Rain.
Okay, wusste ich nicht.
Die haben sie tatsächlich alle schon für das erste Album, aber dann nicht mit draufgepackt. Und das kam dann auf Use Your Illusion. was wie gesagt am Ende 2 wurden und es wurde ja immer später und später und später. Ne? Sie haben ja die Veröffentlichung immer weiter rausgedrückt und es war dann so spät, dass die Tour zu dem Album schon lief, das Album aber noch gar nicht draußen war. So spät war es dann nämlich und es kam dann erst im September, die Tour lief aber glaube ich schon seit Juni. So, das heißt, auf der Tour hast du quasi schon Musik gehört, die du vorher noch gar nicht kanntest, weil das Album noch nicht draußen war.
Ich kann mir das hundertprozentig vorstellen, weil ich vorhin auch, wie gesagt, ich hatte ein bisschen Zeit heute Vormittag und habe beim Frühstückscafé ein paar Interviews geguckt. Da hat Duff McKagan auch gesagt, dass sie ganz viele alte Riffs, die er hatte, genommen hat und Songs, die er selber auch in anderen Bands oder so für sich mal als Sänger geschrieben hat. Und er hat gesagt, they tore him apart. Ja. So, aber die haben halt praktisch dieses Grundgerüst genommen und dann dies und das verändert. Das heißt, ich glaube, da haben einfach sehr, sehr viele gute Musiker gute Ideen mitgebracht aus anderen Sessions, aus teilweise anderen Bands, die sie auch lange gesammelt hatten und haben das dann zusammengetan und sind dann nochmal komplett, dass ein anderes Genie drauf guckt und sagt, Mensch, ich sehe da was, aber lass uns das in die Richtung weiterentwickeln. Oder eben mit Axels Gesang. Ich meine, man kann über Axl Rose sagen, was man will, aber der Gesang zu der Zeit jetzt
6 Oktaven.
Ja, also
es können nur 2 andere auf der Welt, glaube ich.
Über jeden Zweifel
erhaben. Mariah Carey also, und noch irgendwer, aber nicht mal Freddie Mercury konnte das.
Ja, und also der hat natürlich dann auch die Songs nochmal mit seinem Gesang auf ein anderes Niveau gehoben, ne?
Absolut. Und man muss dazu auch sagen, Use Your Illusion ist, denke ich, ein Meisterwerk, ganz egal, ob du 1 oder 2 nimmst, das ist wahnsinnig gute Musik. Aber es ist auch der Anfang vom Ende gewesen, muss man auch sagen, weil während dem Prozess zu Use Your Illusion haben sie später auch in Interviews alle übereinstimmend gesagt, hat jedes Bandmitglied schon mal ein anderes gefeuert und Axl Rose halt mindestens, also Axl Rose hat wohl 3-mal pro Woche einen rausgeschmissen bei dem Produktionsprozess von Use Your Illusion und er selber sagt immer, wenn ich Use Your Illusion höre, dann höre ich eine Band sterben. Also er wusste quasi auch schon oder viele wussten, dass danach nicht mehr wirklich was laufen würde, denn während der Tour von Use Your Illusion ist ja schon Izzy Stradlin rausgegangen. Ganz viele sagen ja, Izzy Stradlin ist so die gute Seele gewesen von Guns N' Roses und der ist ja auch nicht mehr wieder mit reingekommen, auch nicht bei der Reunion und das war wahrscheinlich schon der erste heftige Schlag und das erste Anzeichen dafür, dass es mit Guns N' Roses jetzt erstmal deutlichst nach unten gehen würde nach Use Your Illusion.
Ich finde das ganz spannend. Ich habe die nicht nur die The Dirt gelesen, sondern ich habe auch die Slash-Biografie mal gelesen und ist schon ein bisschen her, aber was mir da sehr in Erinnerung geblieben ist, dass die in jungen Jahren schon Situationen hatten, wo die sich über Alltagsbanalitäten gestritten haben.
Geprügelt
auch. Er und Axl. Und Axl ist einfach am Auto an der Ampel aus dem Auto ausgestiegen und war 3 Monate tot und ist dann wieder zurückgekommen. Also der muss wirklich so die Kappe schräg haben, der Typ.
Ja, der hat sie nicht alle. Und also ich meine, das sind natürlich auch alles Alpha-Männchen da, ne? Das muss man auch sagen. Das funktioniert natürlich eigentlich auch nicht.
Ja, nur das hat ja das, was er beschreibt, ist praktisch auch aus Zeiten, bevor sie richtige Stars waren, dass auch da schon Kleinigkeiten dazu geführt haben, dass einfach komplett
der durchgedreht ist.
Und dann aber auch, wie als wäre nichts gewesen nach 3 Monaten, auf einmal wieder zurückkommt.
Ja.
Und das, also ich sag mal so dieses berühmte Wort Konfliktmanagement, so dieses, okay, wie rede ich denn über ein Problem, wie bringe ich das dem anderen näher, was mich stört, scheint, glaube ich, jetzt nicht eine der größt ausgeprägtesten Stärken von Axl Rose zu sein. Und das muss Wahnsinn sein, vor allem, ich meine, du und ich, wir arbeiten jetzt ja auch im weitesten Sinne in kreativen Branchen und da merkt man ja schon so diese Reibungsverluste, wenn man sich irgendwie über Ideen, die aus dem Herz kommen, irgendwie mal austauscht, wenn man überlegt, dass man da irgendwie dann seinen Lieblingsriff oder seine beste Songidee, wo man sagt, das ist die allerbeste und dann nimmt die wer, baut die um. Da sind ja so viele, gerade wie du sagst, bei so Alpha-Männchen so viel Konfliktpotenzial da, dass am Ende ja so ein Album wahrscheinlich auch was ist, wo jeder Künstler sagt, eigentlich finde ich das scheiße. Also als Fan sagst du ja, boah, das ist total geil. Als Künstler, der es gemacht hat, sagst du wahrscheinlich, hätten die Arschlöcher so gemacht, wie ich dachte, wäre es noch geil. Weißt du, was ich meine?
Klar,
so,
natürlich.
Weil umso mehr Leute in einer Band sind, umso mehr musst du ja von dir selber auch abgeben. Es sei denn, du bist halt so ein Banddiktator oder so. Ne? Also deswegen,
oder ist es dir scheißegal?
Ja, oder du bist halt, also ich habe heute Morgen dann noch so ein Interview, da saßen Duff und Axl nebeneinander auf dem Sofa und da hast du das Gefühl, das gibt's ja auch in fast jeder Band, also ne, wer Some Kind of Monster gesehen hat. Bei Metallica hat man so das Gefühl, irgendwie Kirk Hammett ist so dieser ausgleichende Pol, der gechillte Dude, der zwischen Lars und James, wenn es da mal Konflikt gibt, der da so ein bisschen, ja, aber ach Lars, das ist jetzt nicht so, irgendwie so vermittelt. Und da hat es das Gefühl, dass der das ist. Ich meine, ich kann es jetzt nicht aus einem Interview so ableiten, aber du brauchst natürlich dann auch wahrscheinlich Leute, die da irgendwie so als
Pol dazwischen. Genau, und ich glaube, das war Izzy Stradlin, der das so ein bisschen gemacht hat.
Genau, und dann kann man wahrscheinlich auf der anderen Seite wieder sagen, entweder du bist Hammer oder Amboss, dazwischen ist halt richtig scheiße, ne? Und
ja.
Das hältst du dann auch nicht lange aus, ne?
Und damit nahm dann das Unheil seinen Lauf und gipfelte in Chinese Democracy. Ja, das war ja 1994 haben sie es angekündigt, da haben sie angefangen zu arbeiten. So, Izzy Stradlin ist während Use Your Illusion 91 schon ausgestiegen. Gilby Clark 1994 raus, Slash 1996 raus, Duff McKagan und Matt Sorum 1997 ausgestiegen. Das heißt, die ganze Band war weg, es war eigentlich nur noch Axl Rose da. Und dann haben die zwischen 1994 und 2008 an diesem Album gearbeitet. Es gab kein Album, was einen längeren Zeitraum hatte als dieses. Und es ist bis heute das teuerste Rockalbum der Geschichte, denn Chinese Democracy hat 13 Millionen Dollar an Produktionskosten gehabt.
Ich gucke jetzt mal nebenbei, wie viele Songs da drauf sind, weil mich interessieren würde, wie viel ein einzelner Song gekostet hat.
Und vor allen Dingen, du musst dir dann überlegen, was wir jetzt gerade erzählt haben, über die Hybris und über das Selbstverständnis eines Axl Rose, ja, wie der sich für den größten Rockstar hält. Und dann muss der sich ja Spott und Häme gefallen lassen für dieses Album, denn Chinese Democracy ist ja mittlerweile ein geflügelter Begriff für das dauert ewig.
Ja.
This is taken forever is this is taken Chinese Democracy. So, das sagen die wirklich in den USA. Und du musst dir mal überlegen, es ist dann 2008 eigentlich auch nur rausgekommen, weil Dr. Pepper einen Scherz gemacht hat und gesagt, pass auf, jeder US-Amerikaner außer Slash und Buckethead bekommen ein gratis Dr. Pepper, wenn dieses Album 2008 noch rauskommt. Und dann hat Axl Rose gesagt, er teilt seine Dose Dr. Pepper mit Buckethead, nur Slash soll keine kriegen. Ne? Weil Buckethead noch wenigstens zum Teil mit dabei ist. Und dann am 23. November 2008 ist dann wirklich dieses Album ja rausgekommen. Und da haben sie für 24 Stunden eine Homepage geschaltet, Dr. Pepper, wo jeder Amerikaner sich registrieren und ein Freigetränk per Coupon anfordern konnte. Und bis Ende Februar 2009 haben sie gebraucht, um diese Verteilung abzuschließen. Sie haben es wirklich durchgezogen. Aber ich meine, wenn du so verarscht wirst, dass da so eine Riesenfirma sagt, pass auf, jeder Amerikaner kriegt eine Coke, wenn ihr das endlich mal schafft, diese Scheiße jetzt endlich rauszubringen, das muss doch so peinlich sein, das muss dich doch fertig machen, wenn du so ein Ego hast wie Axl Rose.
Ja, oder du findest das gerade geil, dass du es halt ausreizen kannst, dass du halt sagst, Alter, die Welt wartet, aber ihr könnt noch länger warten, weil ich will nochmal über die Songs gehen.
Und
Ich, wo du das gerade sagst, mit dem ewig warten, die Älteren werden sich vielleicht erinnern, es gab mal so große CD-Läden, World of Music, WOM, in Hannover gab es einen und da waren immer an so einer Kreidetafel die Veröffentlichungen der nächsten Wochen aufgeschrieben.
Ja.
Und jahrelang stand oben Chinese Democracy 2020, also immer TBA
ja.
Und irgendwann 2020 Fragezeichen. Und das war halt irgendwie Anfang der 90er oder so, ne?
Also das ist so krass. Und die haben einen Internetstream von dem Album gemacht auf der offiziellen MySpace-Seite damals von Guns N' Roses, einen Tag vor dem offiziellen Release. Und das war damals absoluter Zugriffsrekord. Im Durchschnitt 25 Mal pro Sekunde ist die Seite aufgerufen
okay.
worden.
Okay, und das hat das Netz ausgehalten?
Nein.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Natürlich nicht. Also das schlimm.
Ich bin ja wirklich. Also Guns N' Roses spielen ja jetzt in ein paar Tagen, also
ja.
Wenn wir die Folge ausstrahlen, ist es schon vorbei, in Hannover. Aber ich habe wieder überlegt, ob ich hingehe und habe probiert, im Vorfeld mich nochmal Chinese Democracy durchlaufen zu lassen. Es geht nicht.
Also nein, es ist auch
mit sehr viel Wohlwollen, aber es ist für mich wirklich, und da fragt man sich ja irgendwie, wie passt das eigentlich zusammen, dass man so viel Zeit nimmt und ja zumindest irgendwie einen wirklich großartigen Geist, kreativen Geist da offenbar hat und dann so einen Rotz vorlegt, dass ja, man... Dass
für
man
so viel Geld in so langer Zeit.
Und ich lasse wirklich viele Alben einfach mal, wo ich irgendwie durch Spotify draufkomme, nee, die mag ich ja sehr gerne, boah. Aber viele Sachen, wo man mal draufgestoßen wird, was ich, Planet of Zeus, letzte Folge, bin ich drauf... habe ich 3 Alben durchgehört. Ne? Die sind jetzt alle nicht Endgegner, aber diese kann ich gut hören. So, und dieses Album ist wirklich so unterirdisch, dass ich sage, ich frage mich, ich habe ja geguckt, 14 Songs, 13 Millionen Euro, also fast 1 Mille pro
Song.
Ja, und wo ist diese Kohle hin? Also
in Niemand weiß es.
Nase gewandert oder gepurzelt?
Gut, aber ich glaube, das ist dann auch eine Frage, irgendwann ein Stück weit, diese Frage, die man sich stellt, ist man Team Axl oder ist man Team Slash? Ich bin immer Team Slash gewesen, für mich sind Guns N' Roses ohne Slash nicht Guns N' Roses. Und er hat ja dann in seiner Solo-Zeit auch gezeigt, dass Axl Rose durchaus auch ersetzbar ist, denn er ist ja mit Miles Kennedy auf Tour gegangen und geht es immer noch. Und Miles Kennedy singt teilweise diese Guns N' Roses-Dinge, finde ich, genauso gut wie Axl Rose. Vielleicht nicht genauso gut wie Axl Rose Anfang der 90er, aber auf jeden Fall genauso gut wie jetzt. Und ich denke, die Zeit arbeitet auf jeden Fall für Miles Kennedy, weil, und das ist auch der Grund, warum ich nicht hingehe zum Konzert jetzt von Guns N' Roses, ich mache mir ein bisschen Sorgen um Axls Stimme. Die mussten ja jetzt auch wieder ein Konzert absagen im Vorfeld. Und zwar genau das vor München. München hat stattgefunden, aber es gibt jetzt immer mehr Clips, wo er die Töne eben nicht mehr trifft. Und wir waren ja, glaube ich, 2017 beide in Hannover bei diesem legendären Regenkonzert, wo du wirklich jede Emotion, die es so gibt, durchlebt hast an diesem Abend, wo du wirklich am Arsch warst, weil es so geregnet hat, die Leute abtransportiert werden mussten, weil sie einen Koller hatten und viele nach Hause gegangen sind und du wirklich dich gefragt hast, du bist jetzt auch noch in der Stadt mit dem wenigsten Humor, was sowas angeht, um 23 Uhr ist aber Ruhe, in Hannover darfst du ja nicht länger als 23 Uhr spielen und es war 22.30 Uhr und du hast gedacht, die fangen im Leben nicht mehr an und wenn sie anfangen, was für eine Scheiße, weil sie dürfen nur bis 23 Uhr, dann war hier alles umsonst. Und dann aber die angefangen haben, als wirklich alle am toten Punkt waren mit diesem Riff von Welcome to the Jungle, das werde ich nie vergessen, wie alle von zu Tode betrübt auf 100 Puls plötzlich losgefeiert haben und die haben da einen durchgetreten bis nachts um 2. Angus war noch mit auf der Bühne von AC/DC, wo du auch sagst, boah ey. Und ich frage mich so oft, ein Kollege von mir war betroffen, das ist wirklich eine Frage, ich dachte, ey, ich war so kurz davor zu gehen und es war so diese innere Stimme, die gesagt hat, nein.
Hier passiert noch was.
Und dann, stell dir vor, du wärst gegangen. Hätte ich mir mein Leben nicht verziehen, Alter. Wahnsinn. So ein übles Konzert. Und Axl hat geliefert, aber Vollgas. Ne? Und das war ja die Reunion-Tour. Da wusstest du nicht so wirklich, was kommt auf dich zu. Und er hat wirklich geliefert und es war Bombe. Es war ein Wahnsinnskonzert. Und das können die aus meiner Sicht zumindest nicht nochmal schlagen. Und ich will mir das nicht kaputt machen, indem ich jetzt zu einem Konzert gehe, wo ich wieder 150 Euro hinballer und dann ist es nicht so geil. Deshalb werde ich es mir sparen, weil ich nicht mehr wirklich daran glaube, dass Axl das noch lange macht.
Das glaube ich auch nicht, aber ich bin am Wanken. Also ich verstehe den Punkt, aber ich denke immer, wenn ich im Restaurant das beste Essen aller Zeiten hatte, dann ist das zweitbeste Essen aller Zeiten vielleicht auch nicht verkehrt.
Ist ebenfalls eine Sichtweise, die vielleicht möglich ist, das stimmt, aber wenn du weißt, dass der Koch wirklich einen echten Tatterich hat mittlerweile und seinen Geschmackssinn verloren, dann überlegst du vielleicht nochmal, aber gut.
Aber ich muss auch eine Sache da noch sagen, ohne jetzt auf AC/DC überzuschwenken, der Grund, warum ich 2017 dann nochmal hingegangen bin, weil ich ja 1991 als größter Guns N' Roses-Fan, als Teenager so enttäuscht worden bin in Hannover, war ja, dass ich Axl als Vertretung bei AC/DC gesehen habe und dachte ja, der kriegt gar nichts mehr hin. Und da haben die ja in Hamburg, also hat der so geliefert mit gebrochenem Fuß, geil abgeliefert, geil gesungen, auch einen geilen Vibe rübergebracht. Also da hat man schon gemerkt. Aber wir sind jetzt, ich hatte es vorhin angesprochen, 5 Jahre oder 6 Jahre später nach dieser Reunion, neue Songs, außer diesen einen, der ja auch ein recyceltes Ding von der Chinese Democracy Demo war es, glaube ich, sogar nur, oder was? Wie ist das? Silverworm oder irgendwie sowas?
Ja, es gab ja 2.
Ja, aber das, also dieses, oh, wir wollen unbedingt für, also ne, es hat auch echt den Touch irgendwie, hier, wir melken die Kuh nochmal, solange sie noch stehen kann.
Also in die Diskussion haben sich ja auch wirklich alle eingemischt, inklusive Kirk Hammett, der auch gesagt hat, ey Leute, ich freue mich so, dass ihr wieder da seid. Ich finde es Bombe, dass ihr wieder euch verstanden habt, dass ihr zusammengekommen seid. Aber jetzt so allmählich habt ihr jetzt eure Reunion-Tour auch fertig gespielt und jetzt wäre es dann doch auch mal an der Zeit zu sagen, Freunde, jetzt mal neue Musik her, ansonsten wird es langsam peinlich und da gehe ich ja absolut mit Hard School gab es noch, so habe ich gerade nochmal Hard School, den haben sie noch rausgebracht, der war auch noch neu, aber auch von dieser Chinese Democracy Geschichte.
Na gut, ist aber wenn, okay. Wenn sie in dem Tempo weitermachen, haben sie ja in vielleicht 2:30 ein Album zusammen. Ne?
Also. Der andere war Absurd oder Silkworms.
Ach, also, Silkworm, genau, so war es.
Genau, also je nachdem, wie du ihn nennen wolltest. Und der ist ja wirklich ganz, ganz schlimm. Da erkennst du ihn ja kaum.
Das klingt ein bisschen wie Age-Blocks in schlecht.
Ja, oder so, also so New Metal, ganz, 90er, furchtbar. New Metal. Aber vielleicht haben sie es auch gemacht, damit endlich alle sagen, nee, ist gut, lass das mal mit den neuen Songs, weil bevor sowas kommt, dann lass es lieber ganz bleiben. Weil das war wirklich ganz, ganz schlimm. Aber damit sind wir bei der Fuck Four. Wir haben es vorhin noch versucht, am Anfang ein bisschen zu schieben, jetzt kommen wir nicht mehr drum rum. Fuck Four bei Guns N' Roses für mich ist genau der Punkt. Kann nicht sein, dass die kein neues Album machen. Das kann nicht sein. Die sind seit 6 Jahren jetzt wieder da. Keine neue Musik, kein neues Album bei so kreativen Köpfen. Und das finde ich absolut schwach und dafür gibt es keine Ausrede.
Nee, vor allem haben sie nicht auch selber am Anfang noch angekündigt, wir wollen es nicht so machen wie die anderen, die nur noch mal Kohle verdienen wollen. Bei uns ist es wirklich was so.
Und immer wieder haben...
Und ich, Idiot, denk trotzdem drüber nach hinzugehen.
Und dann hat Slash gesagt, oh, wir sind schon weit. Und dann hat Axl gesagt, oh, wir sind schon weit. Bla, 6 Jahre. No, das ist nicht cool.
Nee, null.
Ist mein erster Punkt. Was deiner?
Mein Punkt ist, dass ich merke, dass so gut ich das finde, dass eine Rock'n'Roll-Band unberechenbar ist, ist für mich tatsächlich ein Grund, ist zu überlegen, gehe ich zu so einem Konzert? Also, ne, dass man in seinen Mitzwanzigern oder ne, in deiner Hochphase ein bisschen abgedreht ist. Aber wenn ich jetzt überlege, ich gehe da hin und zahle dann um die 100 Tacken, 150 Tacken und am Ende spielt der vielleicht gar nicht oder spielt 4 Stunden zu spät oder hat wieder einen Furz quersitzen oder irgendwas nervt ihn. Also so ein gewisses irgendwie, also so eine gewisse Dienstleistermentalität als Band irgendwie seinen Fans gegenüber oder, um es mal romantischer zu sagen, Respekt oder Dankbarkeit, dass die in so ein Stadion kommen und teilweise, ich weiß, einer unserer Stammhörer, Noel, hat geschrieben, er kommt aus Essen für dieses Konzert nach Hannover. So, da setzen sich Leute ins Auto, buchen Hotel und. Und dann hat Axl irgendwie, weil er schlecht geschlafen hat, nach 10 Minuten keinen Bock mehr oder kommt gar nicht. Und das ist ja tatsächlich immer eine Möglichkeit, die man bei Guns N' Roses in Betracht ziehen muss. Und das ist was ich bei den Preisen und eben dann eben auch nicht mehr die Band, wo man sagt, Alter, ihr seid gerade irgendwie, ne,
Top of the
Town und alles wartet auf euch, finde ich das schwierig.
Und damit sind wir auch schon wieder bei meinem zweiten Punkt, der heißt Axl Rose. Wir haben es hier quasi wie einen roten Faden durchgemacht. Es gibt, finde ich, einen Unterschied zu sagen, ey, ich bin ein Rockstar, ich habe dieses Rockstar-Life, ich bin vielleicht mal ein bisschen zu spät, dies, das. Und es gibt einen einfachen Arschloch. Und Axl Rose ist ein Arschloch. Der ist kein Rockstar, dem ist alles scheißegal. Und der macht das absichtlich und das nervt. Weißt du, der ist mal irgendwie 4 Stunden zu spät auf die Bühne gekommen, weil er Ninja Turtles den Film fertig gucken wollte.
Wo ich auch so denke, ein gutes Argument
ist. Nee, also sorry, einfach, das ist einfach nur asozial, das macht man nicht. Der hat sich mit allen schon geprügelt irgendwie, der hat 2006 ist er verhaftet worden, weil er einem Security Guard ins Bein gebissen hat, hat sich mit Tommy Hilfiger geprügelt, hat sich mit Kurt Cobain geprügelt, er hat David Bowie eine reingehauen, er hat Tommy Hilfiger eine reingehauen und er hat sich mal einen Bentley geliehen und am nächsten Tag hat er den hingestellt, wieder mit einem Schaden von $75.000. $75.000 Schaden. Also weißt du, das ist einfach, der Typ ist ein Arsch und der weiß, dass er sich das leisten kann, weil er eine Wahnsinnsstimme hatte, wie wir es damals schon gesagt haben, die 6 Oktaven umfasst, das hat kaum jemand auf der Welt, der hat geliefert, der hat Songs geschrieben wie November Rain, dann kannst du dir das leisten, jetzt schreibst du keine Songs mehr, hast, dein letztes Album war ein Haufen Scheiße mit Chinese Democracy und deine Stimme wankt, dann sei jetzt ordentlich. Aber man muss ihm ja auch zugutehalten, dieses mit dem viel zu spät, das hat er ja gelassen. Dann ist er jetzt seit der Reunion nicht einmal wirklich viel zu spät gekommen mit Guns N' Roses, sondern er hält sich eventuell wenigstens daran. Aber ich muss einfach sagen, der ist mir so unsympathisch, da gibt es nicht mal den Rockstar-Bonus für mich.
Nee, genau, das wäre auch mein Punkt, denn meine geliebten Eagles of Death Metal waren ja mal Vorband von den Guns N' Roses und sind ja nach 3 Gigs auf der Bühne von ihm gefeuert worden.
Ja.
Und mit dem Zusatz, how do you like the pigeons of shit metal, also die Tauben des Scheißmetalls, they are fired. Und der Sänger hat gesagt, Axl Rose war für ihn immer ein riesen Idol, ein Riesenvorbild und er weiß gar nicht, was er ihm getan hat. Aber er hat auch gesagt, da kein Mensch mehr mit Excel arbeitet ohne Vorkasse, ist er trotzdem für die komplette Tour bezahlt worden. Und Dave Grohl hat dann, die sind befreundet, den Satz gesagt, der ihn wieder aufgerichtet hat. Du musst es so sehen, von Axl Rose beleidigt zu werden, ist wie von der Queen zum Ritter geschlagen zu werden.
Siehst du. Und Kurt Cobain hat ja damals auch schon noch vor Nevermind, haben Metallica gesagt, pass auf, wir wollen zusammen mit Guns N' Roses und Nirvana auf Tour gehen. Stell das mal vor.
Ja, und vor allem in der Zeit.
Genau. Und Kurt Cobain hat 1989 gesagt, nope, ich gehe nicht mit Axl Rose zusammen auf Tour. Der Typ ist full of garbage. Also das ist so ein typischer White Dude, hat er gesagt. So ein White Dude full of garbage. Und er hat gesagt, meine ich. Und das sich entgehen zu lassen, ne, also die hatten damals ein Album, das war auch ganz okay, aber war noch vor ihrem großen Durchbruch und zu sagen, mit Metallica und Guns N' Roses 1989 auf Tour zu gehen und zu sagen, nein, weil ich den Axl Rose einfach richtig scheiße finde, boah, Kurt Cobain Props.
Da würde ich auch jedem, der sagt, er will dann noch mehr wissen, diese Slash-Biografie mal ans Herz legen, weil da sind wirklich auch völlig absurde, lustige Geschichten drin über Axl, dass Slash sagt, der hat den Backstage-Bereich so aufwendig mit irgendwelchen weißen Pferden und so im griechischen Stil mit so Säulen und so dekorieren lassen, dass die so viel Kohle im Backstage in diesem Aufwendigen verloren haben, dass sie das, was sie vorne reingespielt haben, dass sie mit einem Minus von den Konzerten weg sind. Also das muss wirklich so absurd und irre sein.
Und dann die Frage zum Ende, die Gretchenfrage, Kardinalsfrage, wie auch immer du sie nennen willst. Glaubst du, die haben sich wirklich vertragen oder haben die nur gesagt, pass auf, wir versuchen miteinander klarzukommen, um einfach jetzt nochmal richtig einen durchzutreten?
Boah, das ist natürlich von außen schwer zu beurteilen. Ich glaube, es gibt, also ich habe zwei Optionen, die ich realistisch sehe. Entweder die einfache, es geht nur um Kohle.
Ja.
Die zweite, die ich mir aber auch tatsächlich vorstellen kann und ich glaube, das kennen wir, wir haben ja unser Alter auch schon mal gesagt, nicht die ganz Jüngsten. Und ich habe in meinem Freundeskreis auch Leute, wo ich sage, 3, 4, 5 Stunden auf dem Bier halte ich die aus. Da gibt es so ein gewisses Maß an Restfreundschaft, was aus der Jugend übrig geblieben ist. Und vielleicht funktioniert das auf dem Niveau, dass die halt sagen, okay, das ist eine geile Zeit, wir sind nun mal Stars, uns fehlt es auch auf der Bühne zu stehen, wir machen damit Kohle, aber für so ein gewisses Ding mal 3, 4 Stunden. Und ansonsten steigt wieder jeder in seinen Flieger, in seinen Nightliner, was weiß ich, in seinem Hotel. Ne, aber lass uns da zusammen rauf.
Also altersmilde.
Genau, so altersmilde und so auf die alten Tage, wir stoßen mal an und vergessen. Ne,
aber Freunde sind die nicht mehr.
Nee,
und auch nie wieder.
Das wirst du auch nicht mehr. Also wenn das alles vorgefallen ist und du so viel da auch irgendwie zerrüttet hast, da kannst du dich auf einen gewissen Punkt, glaube ich, einigen und sagen, ne, so wie Brüder, die sich auseinandergelebt haben, aber am Ende sagt man, okay, wir haben das gleiche Blut, so ist okay für Weihnachten, anderthalb Tage der Familie willen und dann macht es auch Bock, so solange man die kritischen Themen nicht anspricht. Und ich glaube, das ist eine Option oder eine Variante, die ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass dann kommt natürlich das Geld dazu, aber dass man auch sagt, ey, wir hatten noch eine gute Zeit und so auf dem Niveau wie Klassentreffen, wir machen das nochmal.
Guck, und jetzt haben wir seit 6 Jahren Weihnachten und immer noch kein Geschenk. So, dann packen wir noch ein bisschen was auf unsere Liste drauf. Klar, heute gibt's Songs von Guns N' Roses, sind schon ein paar auf unserer Liste drauf. Der von uns beiden sehr geschätzte und angesprochene Estranged ist schon lange drauf. Von daher bin ich gespannt, was packst du heute auf die Liste?
Ich würde gerne mal einen ruhigen Song drauf tun, nämlich von diesem Guns N' Roses Lies Album Patience, eine richtig schöne Schmonzette. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience.
Sehr, sehr geiler Song auf jeden Fall. Und ich packe auch eine eher unbekannte Nummer drauf, denn es ist ein Cover. Und soweit ich weiß, spielen sie noch maximal live. Und es ist ein Cover von Aerosmith. Und zwar Mama Kin. Und es ist von Aerosmith schon ganz cool, aber in der Version von Guns N' Roses ist es wirklich richtig fett.
Und ich würde gerne noch einen Song mit drauf tun, der nicht von Guns N' Roses ist, aber was ich völlig faszinierend und lustig finde, als ich dieses Interview von Slash gesehen habe, Slash hat mal bei Poison vorgespielt und ist nicht genommen worden, weil Poison, ich kannte diese Band nur so vom Hörensagen. Das ist
Bret Michaels, ja, ne?
Genau, und ist so eine Glamrock-Mötley-Crew-modischer Style. Und die haben ihm gesagt, ja, dein Style passt uns nicht. Aber deswegen habe ich mal ein bisschen Poison heute durchlaufen lassen. Und ich muss sagen, ich finde die nicht schlecht. Und deswegen, ich weiß gar nicht, wie Nothing But A Good Time heißt er. Den finde ich richtig geil. Und Slash hat selber gesagt, er sagt selber, er hat die Riffs sowas von durchgezogen und gerockt und das hat die Band ihm auch gesagt, aber danach kam irgendein anderer, der dann Gitarrist wurde, in so hohen Boots, so Glam-Style, der wusste, ich kann ja eine Gitarre liefern, der Style passt nicht.
Aber ich bin am Ende auch froh drum, weil der hätte da wirklich nicht hingepasst.
Nein,
der
wäre
bei Poison vielleicht sogar ein bisschen verschenkt gewesen. Also das war unser Special zu Guns N' Roses. Wir hoffen, ihr habt da noch ein bisschen ein paar Sachen mitnehmen können und hört vielleicht auch mal wieder rein in ein paar alte Scheiben und dann hoffentlich irgendwann auch nochmal wieder in was Neues, denn das wäre sonst wirklich ein sehr, sehr trauriges Ende für Guns N' Roses. In diesem Sinne, euch eine schöne Woche.
Tschüss.